im Wildkabamba wird man nur so 100 Jahre alt. Mit sehr viel Schnaps und Stechapfelkippen.
Hast du dich mal erzählt, du bist sogar schon mal nachts aufgestanden, um eine Kippe zu rauchen? Aber das ist ja schon dann auch verschärft, ne?
Ach, Olli, Mensch, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Olli. Und alles Gute nochmal zur Beschneidung.
Naja, die treffen sich das erste Mal. Und das Erste, was die eine Schwester zur anderen sah, hör mal, rochst du auch? Ja, ich roch auch. Ja. Hallo.
Und damit einen wunderschönen guten, was auch immer bei euch gerade ist, an Tageszeit, wenn ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zu Jenke Extreme Momente. Und wo bist
was,
du?
Was hast du denn da in der Hand? Was ist denn das? Ist das hier so eine...
Das ist so eine Mückenschnecke.
Ach, so eine Mückenschnecke. Ich dachte, du bist in irgendeinem...
Guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie ich aussehe, Junge.
Ich dachte, du bist jetzt in irgendeinem...
Ich bin so zerstochen überall. Alter. Deswegen halt die, glaube ich, den ganzen Tag jetzt mit der Mückenschnecke hier rum.
Ich dachte, du bist in irgendeinem buddhistischen Tempel oder sowas. Aber wolltest du nicht eigentlich in
Ayurveda
trinken? Ja, aber wolltest du nicht in Äthiopien sein gerade? War da nicht was?
Ach, Äthiopien ist... haben wir gestrichen. Weil da gerade Präsidentschaftswahlen sind und das sind eh schon seit Wochen gefährliche Unruhen im Norden des Landes.
Genau.
Und jetzt denken wir oder alle Leute, die vor Ort, mit denen wir kommunizieren, sind der Meinung, dass wenn die Präsidentschaftswahlen jetzt sind, man geht da nicht so von richtig demokratischen Wahlzuständen aus, dass die Stimmung eskaliert und das richtig knallt und gerade auch in der Hauptstadt Addis Abeba ist es nicht, ne? Sondern?
Gott, jetzt hast du mich aber schon wieder. Kann doch nicht sein. Ah, natürlich ist es Addis Abeba. Also ich hätte jetzt gesagt, Addis Abeba ist natürlich die Hauptstadt von Äthiopien.
Ich dachte, das wäre jetzt wieder so eine... Dich, Inge, ich wollte dich nur so, mal ein bisschen...
Du Arsch, ehrlich. Also, ich dachte, was kommt denn jetzt? Ja, Mann, hast du mich. Ja. Naja.
Gut, okay. Und deswegen haben wir gesagt, nee, und dann waren auch, wir haben ja Stringer, also für die Damen und Herren, die nicht wissen, was ein Stringer ist, hat nichts mit dem Slip zu tun. Ein Stringer ist jemand, der vor Ort für Journalisten quasi, meistens ist es ein Local, jemand, der da lebt oder zumindest in der Nähe lebt, die Zustände kennt, die Sprache spricht, Kontakte knüpft, um dann die Dreharbeiten vorzubereiten, damit, wenn wir als Team da anrücken, einen Ansprechpartner haben und das alles so ein bisschen organisiert ist. So, und diese Stringer, die wir für Äthiopien hatten, die haben abgesagt jetzt vor einer Woche und haben gesagt, ja, sie hätten nicht wirklich starke Ergebnisse, die wir gefordert haben, um dann dort zu drehen. Und es wäre ihnen halt aufgrund der politischen Situation gerade ein bisschen zu unsicher. Und dann mussten wir schweren Herzens jetzt die Dreharbeiten in Äthiopien absagen. Bedeutet für mich 5 Tage frei, was ja auch nicht schlecht ist, aber inhaltlich für das Experiment, das wir gerade drehen, schmerzhaft. Finde ich blöd, schade. Aber mein Gott, ist so.
Ne? Jetzt bist du, dafür bist du jetzt wieder auf Mallorca, wie es im Hintergrund aussieht, oder? Das ist ja wieder die schöne Finca, wo ich mal.
Genau.
Das sieht aus wie ein Weihnachtsbaum da im Hintergrund. Was ist das? Das ist aber bestimmt kein Weihnachtsbaum.
Das ist kein Weihnachtsbaum, sondern ich vergesse dauernd den Namen. Aber liebe Blumenfreunde, wenn ihr wisst, wie diese Pflanze heißt, die blüht ohne Ende. Ach, jetzt bin ich ja schon wieder kurz davor aufzustehen, weil das Schild hängt noch dran, wie das Pflänzchen heißt. Kurz davor. Irgendwas mit D. Ja, wunderschön, ne? Also ein wahres Blütenwunder, eine Blütenpracht über Wochen und Monate, wenn sie richtig im Halsschatten steht. Aber ich glaube, damit langweilt die Leute jetzt. Bei dir ist es schon dunkel, bei mir ist es noch hell. Heißt, wir sind in unterschiedlichen Regionen.
Genau, wir sind aber nur eine Stunde vor. Genau, ich bin im schönen Istanbul und der Muezzin hat gerade auch wie nennt man das, gerufen, gesungen, gebetet. Aber um Viertel vor. Ich dachte, das ist immer zur vollen Stunde, aber hier ist es anscheinend immer um Viertel vor. Ich hätte den gerne noch präsentiert, aber der ist jetzt schon wieder, der hat Feierabend, der hat aufgehört. Und ich bin, man muss das mal zeigen, im Hintergrund gibt es ja wunderschöne, ja, man sieht es nicht, das spiegelt sich schon alles leider, aber was da hinten so schön leuchtet, das ist eine Skybar, auf einem Hoteldach, so eine schöne Ausgehbar, weil ich bin in Beyoğlu, ist das Ausgehviertel, das Kneipenviertel.
Ja, da war ich auch schon.
Ach, toll.
Ja, wirklich. Das ist schön.
Uns hat es gut erwischt und das Stringer hat uns ja gut untergebracht. Das ist natürlich was für mich.
Sehr gut.
Du kommst hier raus, biegst einmal rechts ab und bist schon In der Kneipenmeile.
Im Kneipenviertel.
Ja, absolut. Also fühlen uns hier.
Und wenn du links abbiegst, da gibt es die Verkäufer, die diese Miesmuscheln, die Pfahlmuscheln mit Reis gefüllt und ganz viel Zitrone. Kennst du das?
Hast du schon gegessen? Ich bin ja nicht so ein Meeresfrüchte-Freund, aber ich habe gestern auch eine Muschel gegessen. Ich habe gestern auch Muschel gegessen, weil wir werden hier so oft eingeladen. Also wirklich, also wenn ich hier zurückkomme, ich habe irgendwie dann 5 Kilo mehr auf dem Rippen, weil wir ja auch mit dem Tourismusministerium zusammenarbeiten und die uns wirklich jeden Tag mindestens 2-mal einladen.
Ja, ja.
Und es ist Wahnsinn. Wir werden wirklich zugehäuft mit tollen Leckereien hier. Aber es ist einfach too much. Es ist wirklich zu viel. Ich kann nicht mehr.
Und da gibt es so viele leckere Sachen. Die Küche Istanbuls ist der absolute Hammer. Auch wenn man diese Boote gesehen, unten direkt am Bosporus.
Da waren wir.
Diesen Stockfisch grillen.
Genau, da haben wir gestern gedreht. Genau, wir waren auf dem Gewürzbazar. Also ganz toll. Wir sind ja auch für eine Kochsendung hier. Also nicht für das, was da immer auf Vox läuft, wo ich unterwegs bin, sondern mit dem Tim Rau, genau, 2-Sterne-Koch aus Berlin, der zu den 50 besten Köchen der Welt gehört, die 50 besten, unter den 50 besten Restaurants weltweit aufgelistet ist. Und der erkundet dann hier die kulinarischen Genüsse des Landes. Ganz tolle Reise, macht sehr viel Spaß, sehr viel Gastfreundlichkeit. Sind sehr gut aufgehoben. Genau. Und gleich, wenn wir hier dann irgendwann fertig sind, gehe ich auch nochmal runter und Absacker trinken. Das mache ich ja sonst nie, das weißt du natürlich.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Ich trinke hier schon mal einen Absacker. Ich habe so ein kleines spanisches Bierchen.
Oh.
Wobei, das darf man ja, das gibt es ja bei uns nicht. Da kann man ja hier Werbung machen, oder?
Ja, Mann. Also, ich hätte jetzt auch gern eins, aber ich bin wirklich von den Dreharbeiten direkt hier hoch aufs Zimmer gestürmt. Ich sitze ja...
Mir geht's ähnlich. Ich komme auch gerade vom Pflanzengießen. Ich habe jetzt eine Stunde Pflanzen gegossen, Junge. Ja, ich bin genauso fertig wie du.
Das muss auch gemacht werden, ne? Und ich sitze ja auch beim Kollegen auf dem Zimmer. Also,
weißt du, was die für einen Durst haben, wenn die hier den ganzen Tag bei 30 Grad stehen?
Ja, genauso wie wir. Ich bin auch völlig ausgetrocknet. Guck mal, ich habe mich heute schon wieder nicht eingecremt. Ne? Da haben wir auch schon mal gesprochen. Und dann habe ich aber auch so ein blödes Licht. Also guck mal, hier ist ja so ein Spot von oben. Also das ist ja sehr ungünstiges Licht.
Naja, ich hab hier von der Seite.
Ja, auch
ich
nicht schön.
Von der Seite. Es geht jetzt, also schön sieht das nicht aus hier. Leute, bleibt einfach beim Podcast. Spart euch jetzt den Besuch bei YouTube. Das müsst ihr euch echt nicht angucken, wie zwei Pfannkuchengesichter hier miserabel ausgeleuchtet, Mücken zerstochen, verdurstet und erschöpft und dazu noch über 50 aussehen. Das will kein Schwein.
Oh Mann.
Guck dir das mal an.
Ja, was ist das denn? Hilfe.
Das sind die Mückenstiche.
Da ist er schon fast, bist ja kurz vorm anaphylaktischen Schock. Hilfe.
Ja.
Ja. Oh Mann, ich muss ja gerade gucken, weil ich sitze ja auf dem Hotelzimmer eines Kollegen.
Du bist nicht alleine, ne?
Nein, weil mein WLAN so scheiße ist. Und deshalb musste ich ausweichen zu meinem lieben Kollegen, der ja gerade auch im Hintergrund die Daten wrangelt für die nicht.
Und bei dem ist das WLAN besser?
Bei dem ist das WLAN besser, genau. Und der kopiert gerade.
Aber der ist doch im selben Hotel. Der ist
ja
doch quasi,
aber ich bin 3 Etagen tiefer und bei mir funktioniert es nicht. Und er wrangelt gerade. Man sagt ja heute, wrangelt die Daten. Man sagt ja nicht, der kopiert die Speicherkarte, sondern man wrangelt. Der wrangelt die Daten.
Ja,
genau. Und also, wenn hier Hintergrundgeräusche sind, ich habe ja auch die Kommentarliste nochmal durchgelesen, wie nervig das ist, was ich immer für Geräusche im Hintergrund mache. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich hab hier auch wirklich gar nichts, womit ich hier irgendwie Krach machen kann. Aber wenn man was hört, dann ist es mein lieber Kollege. Der übrigens, muss man an der Stelle auch mal sagen, hier, man sieht's, Geburtstag hatte.
Och.
Genau. Und das Schöne ist...
Wer hat dem Rote Herzen geschenkt von euch? Ja, was das ist Schöne das für eine Truppe?
Ja, das Schöne ist, der Olli, ja, der ist wie so ein Olchi. Ich weiß nicht, wer die Olchis kennt. Die Olchis haben ja jeden Tag Geburtstag. Und der Olli auch. Und das ist so ein Running Gag auf dieser Produktion geworden. Das ist ja schon das 5. Land, das wir bereisen. Und jeden Abend, wenn wir irgendwo im Restaurant sind, sagen wir dem Besitzer, der Olli hat Geburtstag. Und dann gibt es immer ein Ständchen. Wir kriegen alle ein Stückchen Kuchen umsonst. Und wir ziehen das wirklich gnadenlos bei jedem Teamessen abends durch. Ob es in New Orleans war, da haben wir schön Cheesecake bekommen am Ende. Da gibt es auch mal ein Hütchen.
Da gibt es immer was aufs Haus,
ja, da gibt es mal eine Kugel Eis mit einer Wunderkerze drin. Ganz toll.
Ach, Wahnsinn, das ist clever.
Ja, ja. Und der Olli freut sich auch. Wir haben dann schon mal
Aber wenn ihr jetzt an dem Ort seid, wo ihr... Man hat doch so Orte, wo die Restaurantauswahl irgendwie begrenzt ist. Das heißt, drei Tage später landet man dann wieder in dem Restaurant, in dem man am ersten Abend auch schon gegessen hat.
Ja,
dann
auch, wisst da, ihr, auch da,
okay,
auch da.
Okay, das dürfen wir nicht machen.
Da gibt es natürlich dann ein anderes Thema. Ne?
Hat ein anderer Geburtstag,
ja, dann, oder? Nee, das ist dann nicht immer Geburtstag. Wir haben auch schon mal eine Bar Mitzwa gefeiert, ne? Also eine Beschneidung vom Olli. Also es ist, wir haben immer irgendwie jeden Abend ein anderes Thema. Ja? Also, da sind wir durchaus kreativ, genau. Ja, genau. Lustig. Istanbul, ja.
Und immer Olli?
Immer Olli.
Immer Olli.
Immer Olli. Weil Olli, ich meine, du kennst ja einen Olli, der ist aber auch. Darf man den Olli? Ich zeig den Olli jetzt mal gerade. Olli, guck doch mal
zeig
die Kamera.
Zeig mal den Olli. Ich weiß gar nicht, von welchem Olli
ja,
wir.
Ja, der Olli. Guck mal, Olli.
Reden.
Ja. Guck mal, der Olli ist ja auch.
Ach, Olli.
Ja, der Olli, der altert Mensch. Ja auch nicht, ne? Der sieht ja wirklich.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Olli.
Ja.
Und alles Gute nochmal zur Beschneidung.
Alles Gute zur Beschneidung, genau. Von uns allen. Ja. Mal gucken, was wir heute feiern. Mal sehen. Ja, wir finden schon was. Heilige Kommunion oder sowas. Mal sehen. Ja. Ja, ne? Also, wir machen so ein schon schön.
Schön.
Genau. Ja, ach Istanbul, Gott. Istanbul.
Haben wir beide eigentlich mal in Istanbul gedreht? Wir waren doch auch mal in Istanbul, oder nicht?
Ja, du bist ja mit dem Vogelkäfig durch die Gegend gelaufen, auf dem Kopf.
Ja, ja. Aber das hast nicht du gedreht, ne?
Nee, da war ich nicht bei. Also, das war das Nichtraucher-Experiment. Da haben wir eigentlich fast alles zusammen gedreht, bis auf diese kleine Reise. Muss man vielleicht dem Zuschauer mal erklären, warum man dann mit einem Vogelkäfig über den Kopf durch Istanbul läuft. Na, ich war nicht dabei, das musst du vielleicht erklären.
Das war ein Typ in meinem Alter, also irgendwie Anfang 30. Der hat das Rauchen aufgehört, indem er mit dem Vogelkäfig am Kopf durch die Gegend gelaufen ist, wo die Gitterstäbe von dem Vogelkäfig so eng waren, dass da keine Zigarette durchpasste. Weil ansonsten hat er sich immer, wenn er Zeit hatte, eine Zigarette in den Mund gesteckt. Und es war für ihn unmöglich, mit dem Rauchen aufzuhören. Also hat er diesen Käfig aufgezogen. Und wenn er dann irgendwie so einen Suchtschub hatte und eine Kippe sich in den Mund stecken wollte, dann kam der halt mit der Kippe nicht zwischen die Stäbe des Vogelkäfigs. Und so hat der angeblich, ich war da immer ein bisschen skeptisch, dann erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört und war seit Jahren rauchfrei und ist auch durch alle möglichen türkischen Fernsehsendungen getingelt, immer mit diesem Vogelkäfig, den ich natürlich dann auch angezogen habe und geschaut habe, ob das für mich vielleicht auch die perfekte Rauchentwöhnung darstellen könnte. War es aber nicht. Ich habe es dann anders geschafft.
War es nicht, ne? Ja gut, wir haben ja einiges probiert. Wir haben uns ja wirklich auch durch die Welt geraucht.
Alles.
Ich muss ja auch fairerweise sagen, dass ich ja immer noch rauche, auch wenn ich wirklich extremst eingeschränkt habe. Also ich rauche wirklich nur in Kombination mit dem Genuss von Alkohol. Das liegt leider bei mir auf einer Synapse irgendwie. Alkohol und Nikotin.
Das heißt, du rauchst den ganzen Tag nicht?
Nein, aber sobald ich ein Bier in der Hand habe, wenn ich das schon rieche, dann muss irgendwie eine Kippe auf dem Zahn. Ganz schlimm, aber das hat rein gar nichts mehr mit dem zu tun, was wir früher da weggequarzt haben. Ach, also das war ja nicht mehr feierlich. Also ich hab manchmal das Gefühl gehabt, wir haben das Rauchen erfunden.
auf jeden Fall verfeinert haben wir es. Verfeinert.
Ja, ich weiß nicht, ich habe das ja schon mal in einer Sendung erzählt. Wir haben mal in Indien gedreht und da war die Kippen irgendwie nicht stark genug, ne? Und da hast du immer zwei gleichzeitig geraucht. Das ist auch das.
Drei sogar. Ich habe dann drei genommen und die so zusammengebunden und dann so. Und das war immer noch nicht genug Bums für die Lunge. Ja, weil die also irgendwie so ganz, ganz leichtes Zeug und irgendwie so Kräuterquatsch und. Oh. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt ungefähr. Also dieses Experiment, das hat ja nicht wirklich funktioniert. Ne? Ich war danach zwei, drei Wochen rauchfrei, habe ich wieder angefangen zu rauchen. Aber jetzt vor dem Schönheitsexperiment, als die Ärztin gesagt hat, hör mal zwei, drei Wochen auf zu rauchen, weil dann ist die Wundheilung besser und muss man ja immer berücksichtigen, da habe ich aufgehört zu rauchen und weil ich mich nicht so drauf konzentriert habe, habe ich dann irgendwann festgestellt, ach, guck mal, du hast gar nicht wieder angefangen. Und das sind ja schon 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate. Also es war eher so zufällig, dass ich aufgehört habe mit dem Rauchen. Aber jetzt gerade hier so im Süden und jetzt abends, die Sonne geht gleich unter, das ist total mild, schön ein Bierchen oder ein Glas Rotwein. Also da gehen meine ganzen alten Muster, die fangen wieder an, hier verrückt zu spielen. Und ich hoffe wirklich, ich bleibe stabil, aber ich kann nicht garantieren, dass ich nicht auch in den nächsten Tagen irgendwie mal wieder an so einem Stängel ziehen will, was natürlich der absolute voll Quatsch wäre, weil dann weiß ich ja, bin ich ja sofort wieder drauf.
Ne? Das sieht so lustig aus, deine Mückenspirale, die, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie der neben dir so einen schönen dicken Kristallaschenbecher steht hat. Und die Kippe drin liegt. Naja, also an die lieben, ja, das wäre zu geil. Also an die lieben Raucherinnen und Raucher da draußen, ne? Wir haben wirklich alles probiert. Was haben wir uns ins Ohr spritzen lassen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Was war das? Aminosäure, was? Ameisensäure? Ich weiß schon nicht mehr. Irgendwas mit A und Säure.
Die machen Ascorbinsäure, aber die machen auch so ein bisschen, oder Ameisensäure, die machen ja auch immer so ein bisschen Geheimnis draus, dass sie dir nicht alle Zutaten, die dann halt in dieser Injektion drin sind, erzählen, weil sie sagen, da muss auch was Mysteriöses, Nebulöses noch dabei sein, damit das auch wirklich wirkt. Aber ja, Hypnose, Akupunktur, Akupressur, ach gütiger Gott, dann hier Ayahuasca da im Regenwald von Ecuador, da wo ich stundenlang mich nur übergeben habe und das Schlechte aus mir rausgewirkt habe. Ich habe alles versucht. Alles. Kaugummis.
Naja, du
dann weißt du noch dieses, wie hieß denn das nochmal? Da gibt es so eine, das ist ja oft sehr, sehr, wie sagt man das jetzt politisch korrekt? Es ist ja sehr, sehr, also es gibt ja, die meisten Produkte oder die meisten Medikamente haben ja einen natürlichen Ursprung. Das waren mal irgendwelche Pflanzen, Kräuter, Wurzeln, keine Ahnung was. So, und dann haben die pfiffigen Pharmakonzerne, weil sie solche Sachen nicht patentieren können, einfach chemisch nachgebaut und das dann als Medikament für horrende Preise auf den Markt gebracht. Und so gibt es auch eine Pflanze, ich verwechsel das immer, ob das die Fingerhut ist es nicht, Goldrute ist es, also irgendwie sowas in der Art. Und das hat man schon während des Zweiten Weltkrieges, haben das die Leute, die keine Kippen hatten, aber Raucher waren, haben das getrocknet, die Blätter dieser Pflanze, und haben die dann geraucht, weil es ein ähnliches Gefühl, so einen ähnlichen Rausch gibt, aber überhaupt nicht abhängig macht. Im Gegensatz zu Nikotin. Also da war kein Nikotin drin in dieser Blättern dieser Pflanze. So, und dieses Mittel ist ja, also diese Pflanze ist auch gleichzeitig, wenn du sie in Tablettenform hochkonzentriert nimmst, der perfekte Rauchentwöhner. Das heißt, du nimmst dann über 2-3 Wochen, machst du so eine Kur mit diesen Tabletten, wie gesagt, ein rein natürliches pflanzliches Produkt, und dann ist die Chance, dass du mit dem Rauchen aufhörst, wirklich extrem hoch. Da gibt es renommierte Studien, die das belegen. So, und das hat ein großer Pharmakonzern nachgebaut, das Ganze, und als chemisches Mittel auf den Markt gebracht für 300 Euro, das andere kostet 12 Euro, das Naturprodukt, und das Medikament kostet dann 300 Euro, da machst du so eine 3-wöchige Kur. Und das habe ich auch ausprobieren wollen während meines Experiments und habe dann einen Beipackzettel gelesen, da als erstes stand erhöhte Suizidgefahr, und dann habe ich das natürlich nicht ausprobiert, sondern habe das Ganze direkt wieder zurück in die Apotheke gebracht und habe gesagt, das Risiko gehe ich nicht ein. Dazu kam dann irgendwie Depression, erhöhtes Depressionsrisiko und so. Also ein Quatsch.
Naja, aber
also,
du warst auch schon
dazu jetzt gekommen.
Immer wieder mal scheiße drauf, als du dann mal aufgehört hast. Ne? Also du warst ja wirklich Spiegelraucher, muss man sagen. Ne? Also im Gegensatz zu mir, der eher so der Gesellschaftsraucher ist, abends meine Bierchen und so, musstest du ja immer deinen Nikotinspiegel aufrecht halten. Ne? Also haben wir ja festgestellt. Und deswegen hast du nicht mal erzählt, du bist sogar schon mal nachts aufgestanden, um eine Kippe zu rauchen. Aber das ist ja schon dann auch verschärft, ne? Und ja, dementsprechend, du hast ja dann eine Etappe des Jakobsweges gemacht auch, ne? Da war ich jetzt auch nicht bei, aber ich weiß von Kollegen, die das gedreht hatten. Und in der Woche, wo das gedreht wurde, hattest du halt nicht geraucht. Dass du da jetzt auch nicht so die beste Laune hattest, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Oder? Siehst du das anders im Nachgang?
Was erzählst du da, Gesellschaftsraucher? Wenn wir unterwegs waren, dann hast du genau wie ich von morgens bis nachts
gequalmt. Das ist ja das Verrückte. Ach so, weil du in einer Gesellschaft warst.
Nein,
aber das ist ja das Verrückte. Wenn dann Raucher dabei war, habe ich auch immer gequatscht wie so ein Irrer. Wenn ich mit einem Team unterwegs bin, wo keiner raucht, hier raucht gerade keiner. Keiner aus dem Team raucht. Und dann rauche ich wirklich nur abends bei einem Bierchen eine. Und damals mit dir habe ich dann auch immer, ja, mitgeraucht, weil gehörte sich so. naja, auf jeden Fall.
Ja, Einstellungskriterium.
Ja, aber, naja, und du warst ja.
Es gibt ja keine Raucher mehr. Was ist denn los in dieser Welt? Es gibt doch bei den Teams keine Rauchers mehr. Weißt du noch, dieser Plural von Rauchers? Als wir bei irgendjemandem haben wir mal in Köln gedreht.
Ja, ja.
Und die sagte immer, ja, mein Mann und ich, wir sind Rauchers. Wir sind beide Rauchers. Ich bin Raucher, aber wir sind Rauchers.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber habe ich bis heute in meinem Sprachgebrauch. Ja. Also, es gibt heute keine Rauchers mehr.
Keine
durch
Rauchers.
Die nachwachsende Generation an Kameramännern und Assis und Realisatoren und sowas, weil die alle so jung sind, die rauchen alle nicht mehr. Was ist los mit dieser Welt?
Nee, das ist so, ist es, so ist es.
Das ist
ja. Also.
Und das scheiß Dampfen war nie mein Ding. Also entweder ganz oder gar nicht.
Ja, und das.
Und wo bin ich geendet? Hier bei meiner Mückenschnecke. Alles, was mir geblieben ist, ist eine Mückenschnecke.
Aber warum zum Henker nimmt man Ayahuasca, um sich das Rauchen abzugewöhnen? Was war denn da der Hintergedanke?
Ayahuasca ist ja wirklich therapeutisch absolut sinnvoll, haben wir damals recherchiert, gegen jedwede Drogensucht. Nicht nur gegen Nikotinsucht, sondern auch wirklich gegen Heroinsucht und Crystal, Alkohol, all sowas. Da haben französische Mediziner vor vielen Jahren schon rausgefunden, dass diese Urwalddroge, also diese, das ist eine Liane, so eine Schlingpflanze, wo du von der, wie sagt man denn, also du nimmst von den Blättern was, dann nimmst du von dem Stamm, von der Rinde nimmst du etwas, das kochen dann erfahrene Menschenschamanen sind das meistens, dann über Stunden und Tage auf und dann trinkst du das schlückchenweise. Und diese französischen Wissenschaftler, Mediziner haben festgestellt, dass das wirklich oben Synapsen, die wir als suchtkranke Menschen ja ausgeprägter haben als Nicht-Süchtige, dass Synapsen gelöscht werden, abgeschaltet werden. Also das Prinzip mal ganz kurz ist ja, wenn ich rauche, dann wird an diesen Synapsen werden Glückshormone ausgeschüttet, wie Dopamin und all solche Sachen und dann fühle ich mich wohl, was natürlich ein irrsinniger Kreislauf ist, weil ich fühle mich nur wohl, weil ich jetzt die Droge gekriegt habe. Und wenn der Nikotinspiegel wieder nachlässt, dann fühle ich mich unwohl. Also muss ich wieder Gift reinsaugen, damit ich mich wieder wohlfühle. Also völlig schwachsinnig. Das ist so, als würdest du zu enge Schuhe tragen und dann ziehst du die aus und dann fühlst du dich gut und dann ziehst du es aber wieder an. Das ist also wirklich idiotisch. So, und Ayahuasca löscht aber so einzelne Synapsenverbindungen und ist ja während man so diesen Trip macht, stellt man sich ja die Frage, man geht ja mit so einer Frage auf diese halluzinogene Reise und die ist, warum rauche ich? Ne? War die Frage für mich, warum rauche ich? Andere gehen auf so eine Reise, warum habe ich Angst vorm Tod? Wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben, machen sie so eine Ayahuasca-Reise und gucken, warum habe ich Angst vorm Tod? Also du kannst wichtige Fragen deines Lebens nach dieser Theorie beantwortet bekommen, also dir selber beantworten. Da ist niemand, der dir sagt, das ist so und so, sondern du gehst auf eine Reise und auf dieser Reise siehst du unterschiedliche Bilder, dich in unterschiedlichen Situationen und dann wird dir irgendwann auf dieser Reise klar, Mensch, das ist deswegen und deswegen und deswegen, das möchte ich nicht mehr, ich ändere jetzt alles und werde rauchfrei. So. Das ist das Prinzip dahinter. Das klingt alles so ein bisschen esoterisch.
Als Laie würde ich jetzt fragen, warum kann man das nicht, keine Ahnung, in Auer Erkenschwick machen, einfach eine Tasse Ayahuasca trinken? Warum muss man dafür in den Busch und einen Medizinmann das machen lassen? Ist das vielleicht...
Das ist der Ursprung. Also es kommt, also A, wächst diese Pflanze jetzt nicht in Auer Erkenschwick, ne? Du musst schon dahin, wo die wächst. Das ist dann meist in der Region, Ecuador. Wahrscheinlich wächst die auch noch in irgendwelchen anderen Ländern auf diesem Breitengrad. Aber du brauchst ja Medizinmänner, die mit der Zubereitung vertraut sind, weil ansonsten ist die Pflanze giftig. Und wenn du das falsch machst, dann wird das deine letzte Reise. One-Way-Ticket. Und das ist schon mal ein Grund. Es ist aber mittlerweile natürlich so, dass du das in Suchtzentren all over the world machen kannst. Ich glaube, selbst in Berlin, habe ich gelesen, kannst du es auch mittlerweile machen. Dann hast du halt die Pflanzenpräparate, die kriegst du halt dann aus Ecuador und dann hast du in Berlin oder wo auch immer du das machst, erfahrene Leute, die das mit dir machen. Vielleicht ganz wichtig noch zu erwähnen ist, wer sich dafür jetzt interessiert, weil das ist, also wie gesagt, kein esoterisches Gespinne, sondern anhand von Studien, die Franzosen seit vielen, vielen, vielen Jahren gemacht haben und Erfahrungen vor Ort, wirklich sehr sinnvoll als Therapeutikum gegen jedwede Suchterkrankung. Die machen das aber über einen sehr viel längeren Zeitraum. Da bist du 2-3 Wochen in so einem Camp, betreut von Medizinern, betreut von Psychologen. Und das ist ganz wichtig. Du machst tagsüber so eine Reise oder alle 2-3 Tage machst du dann eine. Und dann verarbeitest du das Erlebte oder das Gesehene natürlich mit einem Psychologen. Der ordnet das ein und entschlüsselt das für dich, das, was du gesehen hast und das du vielleicht gar nicht so auf Anhieb verstehst. Ne? Also diese Kombination aus Mediziner und Psychologe über 2-3 Wochen hat wohl absolut beeindruckende Ergebnisse. Und das muss man jetzt mal sagen, ist auch ein Teil der Erklärung, warum das bei mir nicht funktioniert hat, weil es gab keinen Mediziner, es gab keine Psychologen und es gab vor allem nicht die Zeit, dass ich 3 Wochen in Ecuador bleiben kann, sondern ich habe eine Reise gemacht und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht verändert das schon was, hat es ja auch, aber halt nur für 2-3 Wochen. Und ich glaube, wenn ich da nochmal hin wäre und das nochmal wiederholt und wiederholt hätte, dann hätte das auch nachhaltig wahrscheinlich sehr viel mehr verändert, als es das jetzt so getan hat.
Ja, das liebe Rauchen, weil hier gerade in der Türkei ist ja auch...
Wird das hier eine Sondersendung zum Thema Rauchen
ja, heute? Anscheinend. Aber ich meine, hier raucht ja auch wirklich jeder, ne? Also hier in der Türkei. Also zumindest habe ich das Gefühl, jeder hat eine
Kippe. Die rauchen doch Shishas, Kippe, oder? Die sitzen doch, also gerade in Istanbul ist doch voller Shisha-Bars, ne?
Und, aber um auch mal den lieben noch Rauchern und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal eine Angst zu nehmen, also... Klar, das ist nicht toll, wissen wir alle, auch nicht gesund, aber wir waren ja einst in Vilcabamba, dem Tal der 100-Jährigen in Ecuador, und da haben die 100-jährigen Opas auch Kippen geraucht, ne? Muss man an der Stelle mal sagen, aber ihren eigenen Tabak, den sie selber anbauen. Ich habe noch eine Packung Kippen aus Vilcabamba, habe ich sogar zu Hause. Erinnerst du dich? Die haben ihren eigenen.
Ich habe ja wirklich alles geraucht. Ich habe Dachpappe geraucht, ich habe Schuheinlagen geraucht, ich habe Pokémon-Karten geraucht, ich habe alles geraucht. Aber die Kippen aus Vilcabamba, die hatte ich wirklich einmal mir reingepfiffen und da habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht. Das ging gar nicht. Das ist auch kein Tabak, wenn ich dich da korrigieren darf, mein hochgeschätzter Jan.
Ja.
Sondern das sind die Blätter von der Stechapfel. Pflanze. Die gibt es bei uns auch. Hochgiftig, der Stechapfel. Der wird aber auch bei den Homöopathen, wird der auch. Also in der Homöopathie kommt der auch vor. Als ist das Wumix? Wumix? Ich komme jetzt nicht drauf. Womax? Blub, irgendwie sowas. Also homöopathisch wird der auch eingesetzt und die rauchen die Blätter des Stechapfels. Die trocknen die und rauchen die. Und es ist fürchterlich. Es schmeckt fürchterlich. Aber du hast recht. Ja, also im Tal der 100-Jährigen, da haben wir sehr viele Raucher. Eigentlich waren das alles Raucher. Die Männer waren alles Raucher. Und dann haben die auch noch ihren selbstgebrauten Schnaps gesoffen. Also sie haben all das gemacht, wo es bei uns immer heißt, da lässt du mal besser die Finger von, weil da wirst du nicht alt. Da wirst du keine 100 Jahre, wenn du das machst. Doch.
doch.
In Vilcabamba.
Zumindest in Vilcabamba
wird man nur so 100 Jahre alt. Mit sehr viel Schnaps und Stechapfelkippen.
Ja. Also hast du das nochmal verfolgt? Ach, ist das immer noch bei den Top 3 der Regionen der Welt, wo Leute besonders alt werden? Oder war das damals irgendwie nur so ein... Naja, Ausreißer. Obwohl, die waren ja alle, ich meine, wir haben ja wirklich viele über 100-jährige Menschen da getroffen, haben die dann auch interviewt. Das war ja auch einer der entspanntesten Drehaufnahmen. Ich habe ja bei der letzten Sendung gesagt, der entspannteste Dreh war dein Kiff-Experiment. Aber das war auch sehr entspannt, weil man hat sich natürlich so anstecken lassen von dieser Lethargie, von dieser Langsamkeit. Ne? Also wirklich null Tempo. Jeder ging da so... Die alten Leute gingen ganz langsam über den Marktplatz, dann haben sie sich mal wieder irgendwo ein Stündchen auf die Bank gesetzt und alles vom Stativ gedreht, alles war ruhig und nichts war hektisch, wie man so von anderen Drehaufnahmen kennt. Also das war wirklich fast wie Urlaub und wirklich eine tolle Reise.
Sonst ist das ja immer so, dass es heißt, komm, wir müssen da hin, guck. Und diesmal war das... Hast du irgendwas gesehen? Nee, du? Ja, nee, komm,
dann warten wir noch ein bisschen. Ja, dann warten wir noch ein Stündchen, ne?
Ja. Komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken.
Ja.
Nee, das war wirklich, aber das ist ja genau die Erklärung, ne? Das ist ja die Erklärung, warum die Menschen an diesem Ort so überdurchschnittlich alt und überdurchschnittlich lange gesund leben, ne? Weil die halt keine Hektik, keinen Stress haben, weil die einfach das Leben genießen. Gut, über Rauchen und Saufen kann man wirklich wahrlich diskutieren, aber... ganz offensichtlich, wenn all die anderen Faktoren positiv sind, ne? Also das Sozialleben, die Luftqualität, dann das milde Klima, die lebten ja auf 1500 Metern, das heißt das ganze Jahr um die 20 Grad Temperatur, das Wasser war sauber, die Luft war sauber. Offensichtlich haben all die positiven Parameter, die zwei negativen, wie Rauchen und Trinken, dann ausgleichen können, sodass die Menschen wirklich sehr alt geworden sind und sehr lange sehr gesund waren. Also da gab es ja kaum Krebskranke, es gab es kaum Herzkranke, es gab übergewichtige, also wirklich adipöse Menschen, haben wir da auch nicht gesehen. Und wenn, dann waren es amerikanische Besucher, Touristen, aber niemand, der da gelebt hat. So, ob das noch so ist, ich weiß es nicht. Wir haben es ja mitgekriegt, ne? Also immer mehr Amerikaner haben sich da ja Grundstücke gekauft, haben sich Häuser gekauft, weil sie gedacht haben, ja, wenn ich da hinziehe, werde ich auch 100. Auch wenn ich meine Burger fresse und 1,5 Liter Coca-Cola-Becher. Aber der Ort macht es dann. Nee, so funktioniert es natürlich nicht. Und wir beide haben ja schon damals gesagt, oh mein Gott, wenn das jetzt so weitergeht, dass da immer mehr Amerikaner sich die Häuser sichern und damit dort Preise hochtreiben. Und es gab doch auch, erinnerst du dich, in diesem Dorfkern gab es doch die ersten amerikanischen Saftbars. Das waren noch keine Fastfood-Restaurants, aber es waren so Saftbars.
Ja, und, ne? und man will jetzt auch nicht hier die bösen Amerikaner, aber es waren nun mal hauptsächlich Bürger aus den Vereinigten Staaten, die dann da wirklich zwischen diesen ja, schön süßen Häuschen in den Anden ihre wirklich protzigen Villen hingebaut haben. Und,
protzige Villen, Atombunker,
ja, weißt du,
dieser amerikanische General, der direkt mit Atombunker da sich irgendwie niedergelassen hat.
Ja, wahrscheinlich wird sich da jetzt einiges geändert haben, genau.
Das fürchte ich auch. Aber es ist einer dieser Orte. Also davon gab es ja 5, aber das wird auch immer wieder neu definiert. Ne? Guck mal, ich war in Sardinien, wir waren in Okinawa, das ist
dann
einer.
Dann waren wir in der Nähe von Neapel, an der Amalfi-Küste, obwohl da ging es um Demenz, ne? Da ging es darum, genau. dass die Älteren da
ja,
wenig,
trotzdem,
also die Demenzquote sehr gering sind. Ja genau, Okinawa war auch nochmal so ein Fall, da haben wir auch zusammen gedreht. Genau, auch so ein Ort, der auch bekannt ist dafür, dass die Menschen da überdurchschnittlich alt werden, wobei sich das auch ändert, haben wir festgestellt, weil Okinawa ist auch der Ort einer großen Luftwaffenbasis der Amerikaner und immer noch so ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, die hatten damals da eine Basis eröffnet und die gibt's heute noch. Und dann gibt's halt genau in der Mitte von Okinawa, wo die Basis ist, auch wirklich so eine Straße voll mit dem ganzen Junkfood-Scheiß, den man so kennt von drüben. Burger King, McDonald's,
alle,
Pizza.
Alle waren sie vertreten. Und alle waren sie, Kentucky Fried Chicken, alle waren sie vertreten. Also richtig amerikanische Enklave und da war es voll und da liefen sie auch alle rum, die Amerikaner, die da stationiert waren und davon waren auch 50% mindestens dann wieder adipös.
Auch?
Also ich will jetzt hier keine Anti-Amerika
Nein, um Gottes Willen.
Bilder aber, aufbauen, aber es ist ja wirklich so, es ist ja wirklich so gewesen an diesem Ort in Okinawa und das hat natürlich, entsinnst du dich, wir haben gedreht in Okinawa, das ist so eine vorgelagerte Insel von Japan.
Vorgelagerte
muss man sagen.
Insel ist gut, also da fliegst du noch mal ein paar Stunden runter. Ist ja schon in den Tropen fast, ne? Also,
aber gehört zu Japan, genau. Und ist einer der Orte, wo die Menschen überdurchschnittlich lange leben und gesund leben, wo es kein Brustkrebs gibt, wo es, wie gesagt, die üblichen Zivilisationskrankheiten auch in wirklich nur minimaler, völlig unauffälliger Anzahl gibt. Und da haben wir uns doch auch in irgendein Einkaufszentrum gestellt und haben die jungen Japanerinnen und Japaner mit den Lebensmitteln konfrontiert, die ihre Großeltern noch gegessen haben. Wie so eine Bittergurke, die dafür bekannt ist, dass sie halt irgendwie entzündungshemmend ist und keine Ahnung was, irgendwie Zellmutationen schon im Keime erstickt. Und dann haben wir doch diese Bittergurke, da als Saft gab es das, den jungen Japanern angeboten und die haben sich ja fast übergeben.
Nee, standen nicht wirklich drauf.
Genau, und tranken dann lieber ihren Bubble Tea und und haben die Ernährungsgewohnheiten der Amerikaner dann alle schon übernommen. Also das konnte man wirklich beobachten. Ne? Die haben Burger gegessen, die hatten Sausages, also Würstchen, gegrillte Würstchen. Also die hatten all den Quatsch, von dem man weiß, der ist jetzt nicht gesund. Ne?
Aber wir haben auch
und so geht das Wissen der Alten da verloren und deswegen sinkt natürlich auch die Lebenserwartung und die Menschen haben dieselben Zivilisationskrankheiten wie die meisten.
Aber wir haben da auch mit Wissenschaftlern ein Interview geführt, wo wir der Frage auf den Grund gehen wollten, warum die Menschen denn bis dahin, wo dieser ganze Mist Einzug gehalten hat, so alt geworden sind. Ich habe die Begründung nicht mehr auf der Pfanne. Weißt du es noch? Ich habe es vergessen.
Ja, es ist wirklich so wie an allen anderen Orten auch. Also nochmal, wir waren in Italien, also in der Nähe von Neapel, da gibt es so eine Region. Auf Sardinien gibt es eine Blue Zone. Dann waren wir Okinawa und wir waren Vilcabamba. Wir waren also 4 von 5 oder 6, die man momentan als diese Blue Zones quasi definiert. Und es war eigentlich überall dieselbe Basis. Also sie haben sich unterschiedlich ernährt, die auf Okinawa. In Japan, die haben natürlich sehr viel Fisch gegessen, Algen standen bei denen ganz stark auf dem Speiseplan, sehr viel Gemüse. Die in Vilcabamba hier, unsere Schnapstrinker und Stechapfelraucher, die zum Beispiel haben sich sehr hochkalorisch ernährt, also was gar nicht gesund ist. Kalorien, Kohlenhydrate, sehr viel Mais, alles mit Maisbrot, Maisfladen, sehr fettige Fleischgerichte, deftige Bohnen und sowas. Also wo du sagst, ja, das kann aber eigentlich nicht gesund sein, das war deren Geheimnis. Auf Sardinien oder jetzt um die Gegend von Neapel auch, in dieser anderen Zone, ist es halt immer diese Mittelmeer-Diät, diese mediterrane Diät, sehr viel Olivenöl, also ungesättigte Fette, Fisch, jetzt nicht zu viel, aber auch einmal die Woche Fisch und sehr viel Gemüse. Das war deren Rezept. Dann gibt es noch in Pakistan, die machen es mit Aprikosen, in Georgien, die machen es mit Joghurt. Also, aber unterm Strich sagen alle Entschleunigung, ne? Sich nicht stressen lassen, eine Aufgabe haben im Leben, also das Gefühl haben, gebraucht zu werden für etwas und eine stabile soziale Struktur, also eine Familie, Freunde, ein Dorf, ne? All das und dann noch idealerweise ein mildes Klima, also nicht dieses bitterkalte und kochend heiße Extrem, was wir in Deutschland ja zum Beispiel haben, sondern so ein ganzjährig mildes Klima. Dann, das war's. Ne? Das sind wirklich die wesentlichen Dinge, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du lange gesund lebst. Das ist das Geheimnis gewesen.
Also weniger Stress, entschleunigen, mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das werde ich jetzt heute Abend auch nochmal hier in meiner Ausgehmeile. Ne? Wird mir jetzt ja noch einen schönen Absacker gönnen.
Du wirst 100 Jahre alt, Junge. Du bist genauso ein Phänomen wie die Männer in Vilcabamba. Du bist ja, also ich kenne dich ja seit über 20 Jahren. Du bist nicht gestresst. Na klar gibt es Momente, wenn der Druck von außen, der Zeitdruck oder der Stress überhand nimmt, dann schwappt der auch auf dich und irgendwann bist dann halt du auch mal kurzzeitig gestresst, aber ich kenne kaum jemanden, der so entspannt den ganzen Tag unterwegs ist und so lebensbejahend und lustig und ohne Gram und ohne Negativität im Körper. Also du wirst sowieso 100 Jahre, da kannst du auch weiter rauchen und abends dein Bierchen trinken. Du wirst sowieso 100 Jahre.
Ach, das sind aber gute. Das hoffe ich doch für dich auch, mein Schatz. Ne? Also gräm dich nicht so. Ne?
Entspann nur, dass sie mich dann ist mit 100 Jahren eingraben und sagen, Gott, guck mal, wie traurig, der ist ja höchstens 20 Jahre alt.
Aber es sieht ja jetzt auch nicht wirklich stressig aus da bei dir im Hintergrund, ne? So schön auf deiner Finca.
Also, doch, ich muss die Flaschen.
Ach stimmt, du musst es ja gießen. Du musst es ja gießen. Natürlich. Ja, gut. Ja. Ne?
Und ich muss mich kratzen. Gießen und kratzen. Gießen und
kratzen, das ist natürlich eine Kombination, das ist natürlich gemein. Ja.
So könnten wir doch die Folge nennen. Weil wenn wir die Folge jetzt nennen, hier die Rauchers, Geschichten von zwei Rauchers, dann sind die Nichtrauchers ja nicht interessiert. Wenn wir jetzt aber sagen, gießen und kratzen, dann sagen die, was ist das denn für ein Scheiß? Komm, wir hören mal rein. Ja. Und zack, haben wir sie wieder am Hook.
Ja.
Weißt du, wie
ich meine? Ja, aber ich muss trotzdem noch eine Geschichte bezüglich Rauchers erzählen. Und zwar haben wir auch mal wieder für eine Sendung Menschen zusammengeführt, die sich lange nicht mehr gesehen hatten. In dem Fall waren es zwei Schwestern, die sich über 50 Jahre, glaube ich, nicht mehr gesehen haben. Die und ja, dann nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt wurden. Eine wuchs in Österreich auf, die andere irgendwo in Deutschland, keine Ahnung. Und wir haben sie zusammengeführt. Und die treffen sich das erste Mal. Und das Erste, was die eine Schwester zur anderen sah, hör mal, ruchst du auch? Ja, ich ruch auch. Ja. Und es waren ja aber wirklich immer sehr emotionale Zusammenführungen in so 99%, in 99% Fälle, aber das war wirklich, ich muss mir so das Lachen verkneifen. Und dann haben die erstmal eine Kippe angemacht, ne?
So, und dann, ja, das schafft Verbundenheit.
Ja, ja, absolut. Lustig. Ja, ja. Heute sind es ja die Heats, ne? Heute raucht man ja keine Kippen mehr, sondern die Heats. Auch so eine perfide Erfindung der Tabakkonzerne. Ach Gott, wir könnten noch so viel über das Rauchen reden.
Vielleicht zum Schluss noch eine klitzekleine Anekdote. Ja. Anekdote hat meine geliebte Tante Gisela Bock, die wir immer nur Böckchen genannt haben, die hat immer Anekdötchen gesagt. Kennst du so Damen oder so Menschen, die Fremdwörter selbstbewusst, rigoros selbstbewusst nutzen, sie aber nie wirklich richtig beherrschen?
Ja. Ja, bestimmt schon mal gehört.
Anekdötchen. Dann sagte sie statt Philadelphia-Käse immer Pfelferkäse. Pfelferkäse? Ja, und dann sagte sie, also Böckchen, Gott hab sie selig, Böckchen, ich mach nix, gar nichts. Ich rede nur in guten Worten von dir, aber die Geschichte muss erzählt werden. Okay, Böckchen nickt. Und dann gab es noch mein absolutes Highlight. Wenn man sich akklimatisieren. Ja. Ne? Also man, jetzt hier, wenn ich hier hinkomme, muss ich mich erstmal akklimatisieren. Ja. Und da hat Böckchen immer gesagt, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt hier, aber irgendwie geht's gar nicht so gut. Ja, Junge, du musst dich erstmal akklimatisieren.
Na gut, aber wenn man weiß, was gemeint ist, dann kann man
so. Ja, man weiß sofort, was gemeint ist. Und man will doch nicht sagen, hör mal, Böckchen, das heißt akklimatisieren, es heißt Philadelphia und das heißt Anekdote. Sondern man sagt immer, ja, Anekdötchen, natürlich. Und da, weißt du, und dadurch wird es natürlich auch nicht besser. Aber mein Gott, man muss doch nicht immer alles korrigieren, oder?
Nee.
So, pass auf, Anekdötchen möchte ich noch erzählen zum Schluss. Du und ich waren in Kasachstan, wo wir ja mehrfach waren, weil wir dort insgesamt 4 Reportagen gedreht haben. In Semipalatinsk. Semipalatinsk ist der Ort, der nicht nur bekannt ist, weil da die Klitschko-Brüder irgendwie mal 4-5 Jahre ihres Lebens, jungen Lebens verbracht haben, sondern weil dort die Atomwaffenindustrie der ehemaligen Sowjetunion eine Dépendance hatte. Also heute kasachisches Gebiet, damals war das Sowjetunion.
Genannt das Polygon damals, ne? So hieß das Gebiet.
Genau, genannt das Polygon. Und da hat die Sowjetarmee oder die Sowjetregierung, korrigier mich, 40 Jahre lang, ne?
Ja.
40 Jahre lang oberirdisch Atomwaffentests gemacht. Oder warte mal, 40 Jahre haben sie Atomwaffentests gemacht und davon glaube ich 20 Jahre oberirdisch und dann irgendwann haben sie es unter die Erde verlegt. Aber als sie diese Tests oberirdisch gemacht haben, haben sie der Bevölkerung nicht Bescheid gesagt. Das heißt, da standen die Bäuerinnen und Bauern auf dem Feld und die Kinder spielten in den Dörfern und irgendwie ging dann ein Atompilz hoch und keiner wusste, was es war. Und es wehte ein Wind über die ganze Steppe und verseuchte und verstrahlte alles. Und diese Geschichte hat noch heute Opfer hinterlassen, Menschen, die also wirklich mit schweren Gendefekten auf die Welt kommen. Ein Großteil der Frauen in Kasachstan sind nach wie vor unfruchtbar. Und das haben wir als Geschichte damals gedreht. Du und ich, 4-mal sind wir hingeflogen und haben dort einen Protagonisten kennengelernt. Berik hieß er, war glaube ich Anfang 30 Jahre alt und er war, weil seine Mutter halt Bäuerin war, mit ihm hochschwanger auf dem Feld war, als ein solcher Atomwaffenversuch gestartet wurde, sie den Pilz gesehen hat und Berik im Bauch hatte und Berik kam also wirklich schwerst behindert zur Welt und hatte unter anderem eine sogenannte Neurofibromatose Typ 2, das heißt, es gibt so Nervenwucherungen unkontrolliert, die dann wirklich dazu führen, dass sich Hautlappen bilden, die über den Augen hängen und alles ist total deformiert. Und den haben wir zufälligerweise kennengelernt, dort Berik und seine Mutter und haben den dann haben Zeit mit denen verbracht, uns die Geschichte angehört und haben dann in der Tat nach Ausstrahlung der ersten Folge einen plastischen Chirurgen aus Frankfurt. Ach, das könnte ich
nicht. Ich wollte gerade sagen, du gleitest ja direkt in Folge.
Die ist, genau. Ja, warte, die ist so interessant, die Geschichte. Ja. Pass auf, als ich jetzt hier, kleine Apposition zwischendurch mal, als ich jetzt in Frankfurt lag, hier mit meiner Schönheits-OP, kam der rein. Der Operateur, der Berik damals operiert hat, hat gesagt, ich habe gehört, dass Sie hier liegen. Ich operiere hier auch. Ich will mal nur kurz Hallo sagen. So, das erzähle ich beim nächsten Mal. Aber dieser Operateur hat gesagt, holt den nach Deutschland, ich operiere ihn umsonst. Ja. Und dann sind wir wieder hingeflogen und haben Berik mit seiner Mutter nach Deutschland geholt, damit er hier operiert werden kann, damit ihm geholfen werden kann. Und auch um zu schauen, ob die Hautlappen, wenn man sie von den Augen quasi entfernt, ob das Augenlicht darunter noch existent ist.
Aber stopp, Jäcke, verschieß nicht alles, verschieß nicht das ganze Pulver. Da machen wir nochmal eine eigene Folge drüber, über Kasachstan.
Okay, ich wollte
Wie bist du jetzt überhaupt dazu gekommen, weil du hast doch von den Anekdötchen geredet. Wieso sind wir jetzt in Kasachstan gelandet?
Jetzt kommt das Anekdötchen.
Ach so.
Junge.
Ja.
Was war denn das Groteskeste, was wir wirklich bei diesen Dreharbeiten erleben mussten? Also wir sitzen in dieser Lufthansa-Maschine von Astana nach Frankfurt, ne? Und hinten sitzt Berik, wie gesagt, also komplett deformiert. Und daneben sitzt seine kasachische Mutter, die noch nie in einem Auto gesessen hat. Geschweige denn in einem Flugzeug. Sie sitzt quasi in ihrem kasachischen Kittel mit einer Handtasche und weiß nicht, wie ihr geschieht. Und daneben sitzt ihr Sohn, der auch noch nie in einem Auto, geschweige denn in einem Flugzeug gesessen hat, aber starker Raucher ist. Und irgendwann, nach einer halben Stunde, denkt sich Berik wohl, ich zünd mir mal eine an. Und da er ja nicht sehen konnte, hat er sich die Kippe halt im Mund gesteckt und seine Mutter hat ihm die Kippe angezogen. Hinten in Reihe 24 in der Lufthansa-Maschine von Astana nach Frankfurt. So, und jetzt hat die Stewardess doch irgendwie versucht, den beiden klarzumachen, dass Rauchen verboten ist. Aber die sprachen halt nur Kasachisch. Weißt du?
Ja,
und dann kam doch irgendwann kam die Stewardess zu uns und sagte dann, ich weiß das noch wie heute, der Mann da hinten, der Mann mit dem Gesicht, der raucht. Ich sag ja und? Ja, das darf der nicht. Können Sie dem mal sagen, dass er bitte aufhören soll zu rauchen? Weißt du das
noch? Ja, also dramatische Geschichte hinter Berik, aber in dem Moment war leider... Sehr, sehr lustig, wirklich. Also, ja, das war schon skurril, sehr skurril, ja. Aber wie gesagt, das kommt vielleicht mal in eine extra Kasachstan-Folge. Wir können ja vielleicht auch nächste Woche mal über Thailand reden. Wir haben ja auch ein paar Mal in Thailand gedreht. Ich bin nämlich nächste Woche in Thailand, auf Phuket.
Nein.
Ja, doch, genau. Und,
hast du schöne Reisen für dich.
Ja.
Während ich hier auf Mallorca sitze und den ganzen Tag Blumen gießen muss und mich kratzen muss, reist du an die schönsten Orte dieser Welt.
Ja, und jetzt kommt's. Wir sind in einem der besten Hotels Thailands für ein Apfel und ein Ei. Also wir haben da einen super Deal rausgehauen. Und,
Kochsendung ist?
Ja, und mit dem Tourismusverband zusammenarbeiten. Und erst seit 2 Tagen fliegen wieder Maschinen nach Phuket. Und das hat gerade erst wieder geöffnet. Und freue ich mich natürlich sehr drauf. Du hast doch gesagt, man muss entschleunigen, weniger Stress. Ja. Ne? Also von daher werde ich mich beim nächsten Mal...
Aber von Istanbul direkt nach Phuket zu fliegen, Junge, ist kein Entschleunigen.
Nein.
Da hast du mich missverstanden.
Ich flieg natürlich nochmal nach Hause, 2 Tage. Und dann geht's dann weiter. Also dann werde ich mich schön von der...
Ich merke schon, du hast Durst, ne?
Außerdem muss ich noch Ollis Geburtstag vorbereiten, ja?
Also, du willst ein Bierchen trinken.
Ja,
Kommunion. Geburtstag hatten wir schon. Seine Kommunion. Seine heilige Kommunion hat er heute.
Ja, heute ist Kommunion.
Und ich möchte, dass du mir Fotos aus dem Restaurant schickst, wenn die Eisbombe mit der Wunderkerze an euren Tisch gebracht wird.
Ja, ich weiß nicht, ob wir es heute noch hinkriegen. Es ist ja schon vorgerückte Stunde, aber spätestens morgen.
Achso, bei euch ist jetzt 10 nach 10, genau. Ne?
Reicht auch für ein Bierchen, aber für eine... Für das Sakrament der Kommunion weiß ich nicht, ob wir das heute noch hinkriegen. Aber
das geht schnell. Du drückst ihm einfach so eine Lammfleischhostie in den Schlund und dann gießt ihr darauf ein Becherchen Weißwein und dann ist alles okay. Womit, liebe Leute, wir uns jetzt nicht über die heilige Kommunion lustig machen wollen. Um Gottes Willen. Man kann das nicht oft genug sagen. Und auch wenn man es 50 Mal sagt, gibt es immer noch jemanden, der sagt, ihr habt euch über die heilige Kommunion lustig gemacht. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir überhaupt nicht. So, mein Lieber, hau ab ins Istanbuler Nachtleben.
Ja.
Ich danke dir. Es war wie immer eine Wonne, dich zu sehen. Pass auf dich aus. Du siehst fantastisch gut aus.
Gott, danke.
Dankeschön, ich gehe jetzt, geh jetzt Küsschen. Genau. Wie sagt man Küsschen auf Türkisch?
Kannst deine Mückenspirale weiter rauchen.
Hast du schon Türkisch gelernt, ein paar Worte?
Ich kenne nur die bösen Sachen, die schlimmen Sachen, die man früher so auf Schulhof zu Hause gelernt hat.
Wir machen demnächst mal eine Folge nur mit internationalen Schimpfwörtern, die wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren.
Oh ja, da ne? kenne ich einiges, ja. Gut.
So kleines F ist du. Ja, okay, das lösen wir das nächste Woche auf. Ja,
ich wünsche dir was.
Dankeschön. Ich gehe jetzt gießen und kratzen. Und auch euch noch einen wunderschönen, was auch immer, jetzt gerade für eine Uhrzeit ist bei euch. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Es gibt, falls ihr das vergessen habt, bei Instagram den Account Jenke Extreme Momente. Da könnt ihr Fotos sehen. Keine Ahnung, was der Jan nachher für Fotos mir schickt, die wir dann da hochladen. Ob es überhaupt Fotos gibt diesmal von uns Rauchers. Aber ihr könnt uns schreiben, könnt Kommentare hinterlassen und könnt euch die Fotos der letzten Folgen anschauen. Und ich kann euch nur sagen, die sind allerliebst. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich möchte behaupten, wir freuen uns schon auf den nächsten Mittwoch und eine neue Folge von Jenke Extreme Momente. Adieu da!
Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0:01 Uhr. Until next week!